Was für eine Persönlichkeit ist er denn, Hans Hachmann? Sie kennen ihn gut im Umgang erstmal als Mensch.
Er wird sofort sagen, ich bin Komponist und als solcher will ich von der Öffentlichkeit gesehen, wahrgenommen, verstanden oder missverstanden werden. Aber er ist natürlich auch ein Mensch, er ist ein großgewachsener, korpulenter Mensch, der vor allem für das Karlsruher Erscheinungsbild typisch ist. Also man trifft ihn immer auf dem Weg zum Markt oder auf dem Rückweg vom Markt und auf dem Weg zu einem guten oder sehr guten Restaurant. Er ist ein sehr kommunikativer Mensch, der im Grunde auch mit jeder Marktfrau, jedem Universitätsprofessor reden kann, wenn er das will, vorausgesetzt, dass er gern redet, dass er gern essen geht, dass er gerne in Museen geht, in Ausstellungen. Das ist eine Form von Kommunikation, die er auch sehr hoch hält, die er sehr schätzt. Auf der anderen Seite schätzt er überhaupt nicht, über seine Werke zu sprechen. Also man erkennt auch daran sehr, sehr gutes Auseinanderdividieren von Mensch und von Werk.
So wie Sie ihn geschildert haben, eben könnte ich mir fast vorstellen, es ist jemand, der sehr auf Traditionen auch aus ist, obwohl er zeitgenössische Musik schreibt, trotzdem auf Traditionen aus und mit den ganzen modernen Gepflogenheiten, in Anführungszeichen, die uns immer so beschert werden von der Elektronikindustrie, dass er mit denen gar nicht so viel anfangen möchte.
Die Tradition spielt natürlich eine ganz große Rolle für ihn. Wobei man sagen muss, wenn man guckt, wie er überhaupt Musik begegnet ist, da gibt es keine Tradition von zu Hause. Er sagt selber, er hätte Musik übers Radio kennengelernt, übers Hören. Und dann hätte er im Chor mitgesungen, hätte Blockflöte gelernt. Und ab dem Moment hätte er komponieren wollen. Und so wie er als Kind, nachdem er sprechen gelernt hatte, wollte er Gedichte schreiben. Sobald er schreiben konnte, wollte er Bilder malen. Und dann wollte er irgendwann komponieren und hat dann festgestellt, da gibt es Defizite, einfach Dinge, die ich nicht weiß. Und dann ist er eben zu Professor Werner Felte gegangen, Eugen Werner Felte, an der Karlsruher Musikhochschule. Und der hat ihm schon als Schüler sozusagen den Zugang zur neuen Wiener Schule und aber auch zum Barock, zur Barockmusik und zu den Wiener Klassikern eröffnet.
Gewisse Verbindungen gibt es auch nach Heidelberg. Er hat auch bei Wolfgang Fortner, dem Heidelberger Komponisten, sehr viel nachgefragt über Komposition, hat auch seine Werke hingebracht, um die beurteilen zu lassen. Also die Verbindung Karlsruhe-Heidelberg über Wolfgang Riem hat schon bestanden.
Ja, und er schätzt Heidelberg natürlich, wobei man ihn nicht auf einen Lehrer festlegen sollte. Also da spielt Karl-Heinz Stockhausen eine große Rolle, sein Freund Kielmeier auch, der vorhin erwähnte Felte. Aber es spielen andere Dinge eine mindestens genauso große Rolle. Das sind Vorbilder aus der Malerei. Also er ist viel mit großen Künstlern befreundet, mit dem Philosophen Peter Sloterdijk zum Beispiel. Und diese ganzen Bekanntschaften, die wirken sich letztlich auch alle auf sein kreatives Denken und sein kreatives Vermögen aus.
Es gibt bei seinen Werken auch häufiger Bezeichnungen wie Übermalung oder so etwas. Also das sind Begriffe, die aus der bildenden Kunst kommen, die er da genommen hat, was das ja zeigt, was Sie gesagt haben, eben diese Beziehung auch zu anderen Künsten.
Richtig, das Übermalen, das immer wieder neu arbeiten an einem Werk. Er sagt auch, meine Stücke enden nicht mit einem Punkt, sondern mit einem Doppelpunkt. Und es wird immer weitergehen und eines seiner wichtigsten Stücke, das heißt Vers une Symphonie Fleuve, also im Sinne einer fließenden Symphonie. Das ist ein Stück, was immer weitergeht. Das ist praktisch lebensbegleitend. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element bei ihm.
Welche Bedeutung hat er denn insgesamt für die zeitgenössische Musik? Also er ist sicher einer der bekanntesten überhaupt, einer der bekanntesten Namen in der zeitgenössischen Musikszene. Befruchtend hat er es nur geschafft, ganz besonders wahrgenommen zu werden. Wie ist seine Bedeutung?
Es kommt eins zum anderen. Also wenn man sich näher mit seiner Musik beschäftigt, entwickelt man schon ein Gefühl für die Qualität, mit der diese Musik gemacht ist. Also wie es instrumentiert ist, meinetwegen, welche Einfälle bei den Musiktheaterstücken, was für eine Dramatik oder Dramaturgie steckt da dahinter. Das ist das eine. Dann spielt er natürlich eine wesentliche Rolle durch seine Unterrichtstätigkeit. Er hat eine ganze Reihe von Schülern, die sehr bekannte Komponistinnen oder Komponisten geworden sind, wobei jeder weiß, es ist praktisch nicht möglich oder fast nicht möglich, heute vom Komponieren zu leben. Ja, diese Hochschulprofessur in Karlsruhe und dann natürlich auch durch seine Aufträge verdient er sicher auch viel Geld. Das ist ja auch schön so. Aber das ist ein ganz schwerer Beruf und man muss schon sehr überzeugt davon sein, von sich auch und von seinen Ideen, dass man das macht.
Aber nochmal die Bedeutung für die Zeit. Musik.
Es gibt ganz viele, ganz unterschiedliche Stücke, die sich natürlich rumsprechen, die gehört werden. Und da gibt es sicher viele komponierende Menschen, die sich dadurch inspirieren lassen. Aber es gibt natürlich auch eine Bedeutung sozusagen außerhalb des Fachlichen. dass eben Leute, die vielleicht mit zeitgenössischer Musik gar nicht so viel zu tun haben, dass die ein Stück hören und denken, das nimmt mich gefangen, das geht mich irgendwie an. Und das, glaube ich, ist die eigentlich wichtige Bedeutung.
Also er schafft es, trotz dieser oft ja sperrigen Töne für Laien, schafft er es, auch ein Gefühl anzusprechen, anklingen zu lassen, sodass Musik also auch direkt wirken kann und gar nicht über den Kopf geht.
Das will er auch, ja, genau das will er. Er sagt auch, dass die Emotion, das Gefühl, auch die Erotik meinetwegen, dass das eine ganz große Rolle in seiner Art zu komponieren spielt.
Es gibt eigentlich keine Gattung, in der er nicht komponiert hat.
Es gibt natürlich Schwerpunkte. Das eine ist der Schwerpunkt Musiktheater. Er hat ja eine ganze Reihe von Opern inzwischen geschrieben, die auch nachgespielt werden. Also die nicht nur einmal bei der Uraufführung gespielt werden, sondern dann auch an anderen guten Häusern gespielt werden. Salzburg, Berlin, Amsterdam oder wo auch immer. Und dann gibt es natürlich auch ganz wichtige Kammermusik. Er hat inzwischen, glaube ich, 13 Streichquartette geschrieben. Die werden gespielt von den besten Ensembles der Welt. Und diese Ensembles, die haben die dann im Gepäck. Wenn die ein Konzert geben in New York oder so, sagen sie, ja, wir haben das 11. Quartett von Riem dabei und dann wird das da gespielt.
Er ist ein Künstler, der offenbar ganz viele Stile aufgreift und in seiner Art und Weise verarbeitet.
Es wurde ihm mal das Etikett aufgeklebt, neue Einfachheit. Das ist aber inzwischen nicht mehr so. In Frankreich gilt er nach wie vor als romantischer Komponist. Romantisch in Anführungszeichen. In Amerika gilt er als deutscher Komponist, will sagen, er bringt auch hässliche Klänge, die vielleicht in Amerika nicht so gerne gehört werden. Inzwischen wird er mehrfach darauf angesprochen, er würde sich mehr und mehr in Richtung von Richard Strauss entwickeln. Das klingt natürlich zunächst mal so, aha, man macht was nach oder so. Aber er würde dann sagen, das ist wie wenn man einem Dichter sagt, sie entwickeln sich mehr und mehr in Richtung Goethe. Und das ist ja auch nicht so schlecht.
So rund 350 Werke hat er bisher geschrieben, jetzt ist er 60. Ein Ende ist noch nicht absehbar. Die Schaffenskraft wird ihn einfach noch mehr Werke hervorbringen lassen.
Ja, wobei da schon manchmal ziemlicher Druck natürlich dahinter ist. Und gerade in dieser Zeit, da wollen alle Theater, alle Orchester wollen eine Auftragskomposition haben. Und es ist eben nicht so normalerweise, dass er sich hinsetzt und überlegt, jetzt schreibe ich mal ein Streichquartett, sondern da hat das Dresdner Theater die und die Oper in Auftrag gegeben, die Salzburger das, die Berliner wollen das und so weiter. Und diese Aufträge erst einmal zu erledigen, das ist auch ein ziemlicher Druck, der da entsteht. Und Wolfgang Riem geht auf der anderen Seite gerne essen, er geht gerne schwimmen, er geht sehr gerne spazieren, er geht wahnsinnig gerne ins Kino und sieht gerne fern, sodass man sich fragen muss, im Grunde, wann macht er sich eigentlich seine ganzen Sachen?